Lydia Kraft-Giger, Kapitel 8, ein Strubizid. Schon seit einer Weile fällt Lydia die düstere Miene von Kurt auf. Er wird mürrisch und gelegentlich lässt er es bekümmert. Warum habe ich auch nicht? Oder hätte ich doch nur raus? Jetzt reut's ihn, dass er nicht energischer gegen die heillose Machtübernahme protestiert hat. In evangelischen Kirche gibt's nämlich eine Mehrheit von Befürwortern vom Hinkel-Regime, neben einem grossen Teil von Unentschlossenen. Ist das denn denen gleich, dass der Hinkel Schlag auf Schlag für sie macht mit Gleichschaltung? Einzig reinrassige Arier werden im Staatsdienst duldet. Alle politischen Parteien außer den Nazi sind verboten und keine von führenden Zeitungen protestierte. Der Hinkel verspricht dem Papst, er löse Katholiken in Ruhe. Der Papst verordnet Schweigen in der Politik. Auch die deutschen evangelischen Kirchen bleiben angepasst. Und nach dem Hinkel seiner Radiorede, ein Volk, ein Reich, eine Kirche, passiert's, dass an den Synodalwahlen die deutsch-national gesinnten Christen haushoch gewinnen. Sie besetzen die leitenden Stellen in Reichskirchen und regieren nach dem Führerprinzip. Immerhin gibt's neben dem Kurt Kraft noch andere evangelische Würdenträger, die nicht einverstanden sind. Derig, die Gefahr sehen und wollen etwas dagegen tun. Jetzt kommt Bewegung ins Haus Kraft-Giger. Vor mir schauen, wie es der Lydia dabei geht, wenn wir ein bisschen näher schauen, was da besonders los ist. Zwischen Poppelsdorf und Städten wie Berlin, Marburg und noch anderen gehen Menge Kontakt hin und her zwischen dem Kult und ein paar gleichgesinnten Seelsorger. In überlegter Abwägung von vorsichtiger Zurückhaltung und klarer Stellungnahme entsteht der Weg an Universität Marburg ein theologisches Gutachten mit dem Schluss, der Arierparagraph ist ein Irrlehr und zerstört die Substanz der Kirche. Der Pfarrer Niemöller gründet den Kirchennotbund gegen den Arierparagraph und zur Unterstützung von evangelischen Pfarrern, die wegen jüdischer Herkunft als Nicht-Arier entlassen werden. Die bekennenden Pastoren planen eine separate Synode, um das weitere Vorgehen miteinander zu besprechen. Man trifft sich Ende Mai in Heckinghausen, dieser Landstadt auf der linken Seite der Wupper, wo dank ihrer Bänder, Spitzen, Kordeln und Litzen weltweit bekannt ist. In dieser Gemeinde, wo bereits 1519 lutherisch worden ist, 1597 einen Bau für die erste Amtsschule errichtet hat, Dona mit dem Gerichtshaus unter einem Dach. In dem Heckinghausen ist eine rustikal-neuromanische Lutherkirche nicht zu verwechseln mit der ehemaligen lutherischen Kirche, die nämlich ein Riegelbau von 1743 ist eben 1927 abgebrannt. Ausgerechnet in einer Zeit, wo die deutsche Wirtschaft aufblüht und in dem Jahr, wo sich die interallierte Heereskontrollgruppe aus dem Rheinland zurückzieht. Man weiss bis heute nicht, wie die Kirche nachgekommen ist. Um den von diesen evangelischen Nachdenken und in den doppeltürmigen Hauptkirchen im byzantinischen Rundbogenstil soll jetzt die Bekenntnissynode gemeinsamen Gottesdienst feiern. So weit ein paar Sätze über Heckenhausen im östlichen Rheinland für die, die es interessiert, welchen Ort Gegner von der Kirchengleichschaltung für die Bekenntnissynoden auslesen. Eben der Kurt Kraft soll an dieser Widerstandssynode eine wichtige Rolle spielen. Er verfasst praktisch alleine, das heisst mit Hilfe der Yvonne von Parül, die berühmte Heckenhauser Erklärung. Die Erklärung, wo in 6 Thesen bestimmte Irrlehre verwirft. Die erste lautet Johannes 14,6. Johannes 10,1,9. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem Wort Gottes auch noch andere Ereignisse, Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung erkennen. Mit deren und 6 anderen Thesen richtet sich also die Heckenhauser Erklärung gegen alle Ansprüche vom Staat auf Kirchen und Glauben. Die Heckenhauser Erklärung wird dann auch als Grundlage zur Gründung der bekennenden Kirche angenommen. Der Professor Kraft Giger wird zusammen mit 3 weiteren Parteigängern gewählt in das führende Gremium der Bekenntniskirche in Bruderrat. Wer immer sich fürs Leben von dieser Frau an der Seite vom Theologieprofessor voller Widerstandsgeist interessiert, muss leider noch einen Moment lang Geduld haben. In dem Deutschen Reich haben sich nämlich die Ereignisse den Weg überstürzt, dass 3/4 von einem Jahrhundert später die Gelehrten immer noch streitet, wie es möglich sei, dass der Hinkel sein Volk so schnell, so ohne namhafte Gegenwehr, hat können auf seine Linie bringen. So blieb es nichts anderes, als im Sommer 1934 gehen, im Reichskanzler seinem sogenannten Nadlerhorst eine Wanze platzieren. Steigen wir aufs geflügelte Ross, nur auf dem Pegasus nämlich, kann in den scharf bewachten Kommandoposten eindrungen werden. Heil Henkel! In strammer Haltung ruft der SS-Oberst-Scharführer Hängler. Heil! Gibt der Henkel mürrisch um. Unverdrossen fröhlich der Hängler. Herzlichen Glückwunsch! Das ist ja großartig, wie unser Volk auf unserer Linie einschwenkt. Schweichen und nichts von Protest. Im Gegenteil, Begeisterung. Die kühle Dusche vom Adolf Hinkel. Das Volk. Im Augenblick. Aber was sagen Sie? Zu Röhm? Am Führer seinem Tonfall an, merkt der Hängler, dass dem sein Günstling in Ungnade gefallen ist. Eine Schande, rief der Tiefig. Der Hinkel lurend. Wieso? Den Hinkel raus, ließ er weg und anständig, höchst unanständig, spöttisch der Hinkel, unanständig, unanständig, und mit plötzlicher Wut fortissimo, was der sich herausnimmt, Verrat, Röhm ist abtrünnig, und jetzt in schmerzlichem Piano wie zu sich selber. Man hat mich ja vor Ihnen gewarnt, Hängler, Ihre eigene Verwandtschaft. Der Heinrich ist der Schwachkopf der Familie. Fortissimo. Hängler! Und eisig, sachlich. Verstehen Sie denn nicht, sehen Sie denn nicht, den Feind in unseren eigenen Reihen? Und der Hinkel erklärt, dass der Röhm seit langem am Wühlen sei, dass er die Macht will an sich reissen mit seinem lieben Diener mit der Sozi. Er fährt weiter. Die Sozialisten sind gefährlich, heimtückisch, nicht die Kommunisten. Die stehen offen zu ihrem Landesverrat. Aber die Sozialisten wühlen im Verborgenen und herrschten an. Heinrich! Und wieder mit eisiger Ruhe. Der Röhm hat seine Maske abgelegt. Aber er ist zu gefährlich geworden. Röhm muss weg. Und jetzt lütselig, freundlich. Herr Oberstscharführer, man schimpft Sie einen Schwachkopf, aber Sie haben Qualitäten. Sie sind mein bester Organisator und Sie sind treu. Sie verstehen, was ich Ihnen erkläre. Er fragten, was man mache bei einem Krebsgeschwür. Der Hängler meint, rausschneilen. De Hinkel fortissimo. Rausschneiden? Wie denn? Im Gesunden rausschneiden. Im Gesunden erbarmungslos. Lüber 100 gesunde Zellfatüren als eine einzige Krebszelle verschont. Der Hinkel geht sie naiv. Wie muss ich das verstehen? So ein Krebsgeschwür ist der Röhm mit seinen SA-Leiten. Das Ganze muss weg, erbarmungslos. Der Hinkel macht der Händler noch aufmerksam. So eine Aktion könnte große Unruhe im Volk auslösen. Auf jeden Fall müssen wir die beiden Killen so lang in Ruhe lassen, bis wir sehen, was die Aktion bewirkt. Er soll das noch mit den Herren Hümpels und Hering besprechen. Die drei treuen Nazi-Grüssen ratet prompt ihrem Führer gerade das, was er suggeriert hat, nämlich, man müsse den Röhm mitsamt allen Getreuen umbringen und allfällige andere unsichere Leute könne man gerade auch noch mitnehmen. Der Händler übernimmt den Auftrag gern, kann er doch seine Konkurrenzorganisation SA dabei entscheidend schwächen. Und so passiert's in der Nacht vom 30. Juli zum 1. Juli 1934. Ein Händler, seine SSler, mordet rund 200 Abweichler. Der Reichskanzler Hinkel verkündet darauf seinem versammelten Akklamationsparlament, Not für den Staat sei dermassen gross und dringend gsi, dass er sie zwungen gesehen hat, sich in die Rolle schicken vom Staatsoberhaupt und oberste Gericht in Personalunion, zwungen, zum sofort bittere Entscheid treffen. Wer auf den offensichtlichen Rechtsbruch, auf die brutale Usurpation, den klaren Schritt zur Diktatur, einen landesweiten Aufschrei erwartet hat, hat sich getäuscht. Der Professor Kraft staunt. Was geht in diesen Deutschen vor? Sind die einen froh, dass wieder jemand sagt, wodurch? Derig, wo dem Kaiser nahtrauert, sind andere begeistert von deren Idee von Rückentwicklung zur blonden Bestie, blendet vom deutschen Wesen, an dem die Welt wird genesen, sind diese wieder stumpf im traditionellen Korsam verfallen, sebi, hoffnungsfroh und gläubig denen Versprechungen, hoffet teilweise auf Rach, auf Erlösung von der Schmach vom letzten Krieg. Glaubet teilweise denen Versprechungen von Wohlstand, wo man ja sieht, wie die Wirtschaft ob sie geht, einmal ob sie gar scheint, oder sind doch im grossen Haufen derig, wo feig der Kopf einziehen unter dieser laufenden Einschüchterung, wo sich ja nicht wollen exponieren, wo lieber mit den Wölfen heulen und beissen, als das wette auffallen. gibt's tatsächlich noch so einen riesen Haufen von derigen, die von allem nichts merken? Viele Gemerkige sind halt ausgereist ins Exil. Und die, die wirklich protestiert hätten, nehmen ihre eigenen Erlebnisse von all dem Bösen mit nach Dachau oder ins Grab. So wie der erste Teil vom Kapitel 8. Später geht's weiter mit dem zweiten Teil vom Kapitel 8.